Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Katrin Engert zum Thema selbstbetroffene Profis. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zu Klinisch Relevant. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem Podcast aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft und Co. Mein Name ist Markus Hübbeler. Ich bin wie immer für diesen Themenbereich dein Gastgeber und habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung und bin ganz gespannt auf unseren heutigen Gesprächsinhalt und auf unseren Gast, was wir so alles erarbeiten werden. Und zwar werden wir heute über das Thema selbstbetroffene Profis, kann man quasi sagen, sprechen. Und ja, bin ganz gespannt, was dabei so rauskommt. Aber zunächst natürlich einmal die Vorstellung unseres Studiogastes. Katrin, magst du einmal kurz ein paar Worte zu dir sagen?
Hallo. Ja, mein Name ist Katrin Engert. Ich bin 46 Jahre alt und arbeite als Pflegekraft bis letzte Woche in einer Reha-Klinik. Und meine Eltern sind beide bipolar und seit 18 Jahren habe ich dieselbe Diagnose. Mein Fachwissen, viele Ideen und Verständnis habe ich in der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen gefunden. Da bin ich seit 2008 Mitglied und seit 2019 aktiv im Referat der selbstbetroffenen Profis. Und das leite ich auch seit 2021.
Katrin, selbstbetroffene Profis, was heißt das eigentlich?
Selbstbetroffene Profi heißt, wir sind alle bipolar und arbeiten im Gesundheitswesen. Also Ärztinnen, Psychologinnen, Therapeutinnen, Pflegende, Sozialarbeiter.
Ja. Und ist das eine Neuigkeit für uns? Und bitte erklär uns, warum das so sein soll.
Also wir haben 2014 innerhalb der DGBS eine Arbeitsgruppe gegründet. Das waren damals 3 Ärztinnen, die einfach festgestellt haben, sowas gibt es noch nicht und das wollen wir gerne haben. Innerhalb von 2-3 Jahren sind da einige Leute zusammengekommen. Am Anfang viele Ärztinnen und Therapeutinnen. Pflegende sind die Gruppe, die, glaube ich, so mit als letztes dazugekommen sind unter dieser Dreier-Geschichte. Und 2018 hat die DGBS das anerkannt und als eigenes Referat eingeführt. Und seither sind wir gewachsen, sehr aktiv gewesen in Anti-Stigma-Geschichten auf der DGPPN und einen Anti-Stigma-Preis dort gekriegt und auch von der DGBS einen Preis und haben das sozusagen nach vorne gebracht, aber eben nur für bipolare Betroffene.
Das heißt letztlich so etwas wie man outet sich, dass man selbst Betroffener ist und behandelt aber andere Menschen und die wiederum unterstellen wir, gucken erstmal irritiert, wenn mich jemand behandelt, der selbst eine psychische Störung hat. Ist das so?
Ja, also mit dem Outing, das ist keine Voraussetzung. Es gibt auch SBP in unserem Referat, die nicht geoutet sind, die also mit ihren Patienten einfach nur so arbeiten und aber natürlich diese Empathie trotzdem mitnehmen, die da entsteht durch die Betroffenheit, durch die eigene. Und da, wo tatsächlich die Patienten auch wissen, dass derjenige betroffen ist, als Psychiater, als Pflegekraft, dort wird es oft sehr positiv rückgemeldet.
Ist ja wahrscheinlich anders, als man es erwartet hätte, oder? Man hätte ja vielleicht gedacht, ist ein bisschen Skepsis, ob derjenige überhaupt in der Lage ist, mich nach bestem Wissen, Gewissen und der Heilkunst behandeln zu können, überhaupt, wenn er selbst Probleme hat.
Ja, von den Betroffenen wird es tatsächlich weniger stigmatisiert als jetzt unter Kollegen oder Vorgesetzten.
Du würdest sagen, da ist immer noch das Ideal, ich bin gesund und ich heile kranke Menschen. diese klassische Rolle oder woran liegt das?
Ja, ich glaube, diese klassische Rolle oder auch dieses Bild, ne, vom Arzt mit dem weißen Kittel, immer strahlend, jeder Stress perlt von ihm ab, sozusagen der Halbgott in Weiß, das ist schon ein großes Ding, dort reinzugehen und zu sagen, ich habe das auch als, also so für als Selbststigmatisierung, ne? Dass man sich selber ja dann sagt, Mensch, du erklärst deinen Patienten, was die tun sollen, damit es denen besser geht und kannst es bei dir selber nicht.
Ja, was ja vorkommt, ne? Dass ich Empfehlungen gebe, Therapieempfehlungen und letztlich vielleicht selber aber Probleme habe in der Umsetzung. Das ist ja aber auch eine interessante Eigenschaft, die man so von den behandelnden Kolleginnen und Kollegen nicht so oft hört, dass man eben die Rolle des Patienten auch verstehen kann. Und zwar ja auch übergreifend. Ich sage jetzt mal vielleicht auch der Zahnarzt, der gar nicht so eine gute Mundpflege hat, wie er es den Leuten immer erzählen würde. Vielleicht ist der Vergleich jetzt ein bisschen trivial. Du lachst schon. Aber also ich sage mal so generell dieses Dilemma, dass man sagt, okay, ja, das, was du anderen angedeihst, das musst du natürlich auch mal selber umsetzen. Würdest du denn sagen, dass eine solche Situation dazu führt, dass man der bessere oder die bessere Therapeutin sein kann in diesem Gebiet? Psychische Störungen, wenn man weiß, was hängt da dran, wie fühlt man sich und was kann man tun oder kann man so weit gar nicht gehen?
Also ich glaube, ich selber würde jetzt nicht so weit gehen, dass man damit automatisch der bessere Therapeut ist. Aber wie du es gerade gesagt hast, die eigene Krankheitserfahrung, die Erfahrung mit verschiedenen Behandlungen, mit verschiedenen Medikamenten, die schaffen natürlich ein unbezahlbares Verständnis und damit auch eine Empathie für die Arbeit mit den Patienten, wenn ich mich in dem Bereich bewege. Also ich habe die letzten Jahre in der Psychosomatik gearbeitet und gerade für Psychiater, für Psychotherapeuten, für Pflegende in der Psychiatrie ist dieser Rollenwechsel echt ein dickes Ding. Meine Erfahrung mit meinen bipolaren Eltern und meinen eigenen 8 Jahren Achterbahn sozusagen haben natürlich diese Gefühle, die Ängste, die man hat als Betroffener, die Sorgen, da wirklich klar gemacht und dadurch kann ich nachvollziehen, wenn die Patienten sagen, oh, da ging es mir so und so, wie es denen wirklich gegangen ist und ich stelle das nicht in Frage, ne? Weil ich weiß, es kann so sein. Und ja, damit ist es mir aber möglich, offener und also zumindest von meiner Seite her relativ angstfrei mit schwierigen Patienten umzugehen. Und Betroffene mit bipolarer Störung gelten ja oft als schwierig im Behandlungskontext.
Ist es denn so, dass das Thema Nähe und Distanz einerseits ein Vorteil bietet, dass ich jetzt also näher an den Patienten, zumindest was die Nachvollziehbarkeit der Symptomatik, des Therapieprozesses und vielleicht auch die Empathie betrifft, dass das dann aber auch manchmal zu einem Problem werden kann, dass man sich irgendwie solidarisiert oder ist dieses professionelle Verhältnis davon nicht betroffen?
Kommt ein Stück weit natürlich darauf an, wie reflektiert diese ganze Geschichte läuft. Na, ob ich meine Erfahrungen tatsächlich auch mit Abstand betrachten kann. Und diese Nähe-Distanz-Geschichte, die ist tatsächlich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ich meine, viele Patienten erwarten, dass durch diese eigene Erfahrung wir sozusagen die Möglichkeit haben, die Leute besser zu behandeln, die bessere Therapie, besser zuhören, mitfühlen, alles richtig machen. Und das ist in der Psychiatrie ja aber wirklich hochkomplex. Also nur weil ich jetzt Erfahrungen gemacht habe, kann ich ja trotzdem nicht wissen, was dem Betroffenen hilft. Ich habe zumindest in den letzten 16 Jahren nicht eine bipolare Störung gefunden, die wäre wie eine andere. Also es ist so ein breites Spektrum, was da geht, was da nicht geht und welche Behandlung wem wie hilft, sodass auch meine eigene Erfahrung da jetzt nicht bedeutet, dass ich jedem helfen kann. Ja, und was für mich halt dieses die Verbesserung ausmacht, ist, dass ich wirklich zuhöre. Ich habe Wertschätzung, eine Achtung für das, was die Patienten erzählen, für das, was die erlebt haben und suche mit denen sozusagen gemeinsam Ziele, Wege, wie ich denen helfen kann. Und das ist was, was eben durch die Erkrankung wirklich auch hilft, in dem Job weiterzukommen. Allerdings ist in dem Referat die bessere Therapie für die Leute nicht unbedingt unser Ziel. Also das Referat ist dazu da, um uns selbst Selbsthilfe zu geben, Austausch zu geben, weil das ist was, was total schwierig ist, wie ich es vorhin schon sagte, sich unter Kollegen zu outen und zu sagen, ich bin psychisch krank, bedeutet für viele eine Abwertung.
Ist das denn so, dass ihr da auch konkrete Verhaltensweisen erarbeitet, also was man so den Leuten an die Hand geben kann? Passt damit auf oder geht da ganz offen mit um, stellt euch auch so vor? Oder würdet ihr sagen, nein, das ist eher ein individueller Prozess und uns geht es primär um den Austausch, die Reflexionsebene und gar nicht so sehr um die Frage konkreter, ich nenne sie jetzt mal Tipps oder Empfehlungen, weil ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob da auch das Berufsrecht eine Rolle spielt. Wie ist das?
Also es geht nicht um Beratung oder wie gesagt um Therapie. Das eigene Fachwissen fließt natürlich bei jedem in die ganze Geschichte mit ein, mit den Erfahrungen zusammen. Aber wir machen jetzt nicht im Referat sozusagen einen Plan für die bessere Therapie, sondern da geht es wirklich um uns selbst, um diese selbstbetroffenen Profis zusammenzubringen, einen Austausch zu ermöglichen. Wie geht's dir damit? Wie gehst du damit um? Wie hast du das gemacht? Und auf die Weise wirklich die Leute in ihrer eigenen Entwicklung voranzubringen und nicht sozusagen deren Patienten. Und ganz wichtig ist für uns als zweites die Anti-Stigma-Geschichte, also dass wir in Podcasts gehen, dass wir im Radio, in Lokalzeitungen und so weiter reingehen und sagen, ein psychisch kranker Mensch kann auch arbeiten. Na, und ja.
Katrin, dann habe ich nochmal eine konkrete Frage. Es gibt ja auch viele Konzepte, mit denen man arbeitet in der psychischen, psychiatrischen Behandlung, Versorgung, die ja manchmal auch nicht so leicht zu verstehen sind, die viel mit Reflexion, mit Ebenen zu tun haben, die man nicht direkt erreichen kann oder auch Bildnissen, mit denen man arbeitet. Sind das Sachen, die einem leichter fallen, zu verstehen, was damit gemeint ist, wenn man auch mal betroffen war? Oder findest du manche Dinge immer noch schwer begreiflich? Irgendwelche Stressvulnerabilitätsmodelle oder das Gezeitenmodell, wo man ja auch sehr bildlich arbeitet? Was würdest du sagen?
Also ich finde diese Modelle ziemlich gut, vor allem auch das Gezeitenmodell finde ich echt einen ganz tollen Ansatz. Dieses Vulnerabilitätsstressmodell ist mir tatsächlich erst in meiner eigenen Psychoedukation begegnet. Das habe ich in der Ausbildung nicht gehört. Ich bin ja ganz normal Krankenpflegeausbildung gewesen und da war das nicht, also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich das da einmal gehört hätte. Und ich muss natürlich sagen, das Modell oder auch diese Geschichte mit dem Fass finde ich ein ganz tolles Bild, weil es einfach klar macht, wie vielschichtig die ganze Geschichte ist, was da alles so an Ebenen da ist und dass dann einfach nur dieses immer noch eins obendrauf irgendwann zu viel ist. Und Stress ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, nicht nur negativ, auch positiver Stress führt ja oft zu psychischen Krisen.
Wir haben ja jetzt ja auch ein bisschen über Nähe zum Klienten gesprochen, zur Klientin. Also, dass ich es schaffe, wenn ich es möchte, auch durch Eigenerfahrung, mich besser hineinzuversetzen. Natürlich mit einer professionellen Distanz. Ich glaube, das ist so ungefähr das, was wir erarbeiten konnten. Und jetzt stelle ich mir noch die Frage, kann das auch mal umgekehrt passieren, dass man sagt, aufgrund der Erfahrung, die ich gesammelt habe, kann ich zu der Betroffenen oder zu dem Betroffenen mich gar nicht mehr so verbinden, weil ich merke, die Person ist irgendwie, übertreibt es oder verhält sich irgendwie inkonsistent und möchte eigentlich die Erkrankung für etwas anderes nutzen. Mir fallen jetzt die paar Beispiele so ein. Ist das auch möglich, dass man das feststellt bei sich?
Ja, ein Stück weit denke ich schon, dass man also so eine Geschichten auch ein bisschen durchschaut. Ne? Das kommt jetzt auf das eigene Feingefühl und sowas an. Allerdings muss ich sagen, dass ich mit solchen Sachen oft sehr vorsichtig bin, weil ich merke, dass gesunde Kollegen, die keine Erfahrung haben, da oft ganz schnell sind mit Bewertungen und irgendwelchen Geschichten. Und ich mag dieses Bewerten nicht so, weil ich eben finde, die Erfahrungen, die Leute mitbringen, die kann man auch anders nutzen. Und wenn ich jetzt merke, es versucht mich einer auszuspielen und so, dann kann ich ja Grenzen ziehen und kann sagen, Moment, also wenn Sie mich jetzt so verstanden haben, dass das funktioniert, nee, das geht natürlich nicht. Ne, oder so. Also ich kann ja mit den Leuten kommunizieren und also die Professionalität, dass ich da wirklich dann noch raus kann und sagen kann, stopp, das geht jetzt in eine Richtung, die passt nicht. Die muss ich haben, sonst funktioniert es nicht.
Verändert sich eigentlich auch das Teamgefüge, dass man so eine Art auskunftsgebende Person auch manchmal wird, dass einem die Kollegen dann fragen, naja, du hattest das ja, erzähl mal, wie ist das oder so? Oder nutzen die Kolleginnen und die Kollegen das eher nicht so?
Das ist jetzt sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also ich habe gerade in der psychosomatischen Klinik, wo ich gearbeitet habe die letzten Jahre, ein paar Kollegen gehabt, die wirklich gefragt haben und gesagt haben, Mensch, sag mal, wir haben den Eindruck, die Frau ist so total komisch und du hast hier reingeschrieben, das ist total okay. Wie bist du dazu gekommen? Ne? Oder wie würdest du sagen, kann ich auf die zugehen, dass ich da einen Zugang kriege? Und das war sehr hilfreich in den Momenten. Es gibt aber auch Kollegen, für die ist man mit der psychischen Erkrankung eigentlich schon abgeschrieben. Also die würden nie nach irgendwas fragen und schon gar nicht irgendeinem was zutrauen, wenn man selber schon mal eine Psychose gehabt hat.
Wie geht man damit um?
Das muss, glaube ich, jeder so ein bisschen selber rausfinden. Also ich für mich habe einfach gemerkt, dass es wichtig ist, dass ich eine Balance habe. Wenn ich ein paar Kollegen habe, die gut mit mir können, wenn ich ein paar Kollegen habe, die nicht so gut mit mir können, dass ich halt weiß, ich habe beides einfach da. Es liegt jetzt nicht an mir. Und das für mich einordnen kann. Und dann ist es ja so, dass ich inzwischen berentet bin und nur noch wenige Stunden arbeite. Und da kann ich halt gut sozusagen für diese 2,5 Stunden das machen, was gefordert wird. Und dann, also so war es auch die letzten 5 Jahre, weil mein Chef nämlich gefordert hat, dass ich diese professionelle Distanz zeige und niemals mit einem Patienten über irgendwas rede, was meine Erkrankung betrifft.
Was nicht funktioniert hat aus deiner Sicht?
Doch, das hat funktioniert, aber ist für mich natürlich eine enorme Belastung, weil ich gemerkt habe, die Leute hätten es gebraucht. Die hätten gerne drüber geredet, über Selbsthilfemöglichkeiten oder irgendwelche Sachen. Und ich habe dann halt mit der fachlichen Distanz mit denen gesprochen, einfach so, nicht, dass ich die Erfahrung habe, aber hier, ich habe mal was für Sie und wir können uns mal unterhalten. Das kommt natürlich trotzdem auch gut an. Aber ich finde, es ist eine ganz andere Nummer, wenn man den Leuten wirklich, ich würde auch nicht jedem Patienten immer sagen, dass ich betroffen bin, aber es gibt so ein, also vom Gefühl her waren es so ein paar Leute, wo ich gesagt hätte, der hätte ich es jetzt gerne gesagt.
Hast du eigentlich für dich eine Schlussfolgerung gefunden, ist es eigentlich empfehlenswert, den Beruf weiter auszuüben oder kommt man mit einem Berufswechsel vielleicht auch besser voran, weil man diese Themen so ein bisschen von sich weg bekommt, auch in Phasen, in denen es einem gut geht? Oder sagst du, das ist auch ein hochindividuelles Geschehen? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass viele, denke ich, auch in Situationen den Beruf verlassen, in der sie selbst dann chronisch oder längerfristig krank werden, in dem Bereich, in dem sie selbst Behandlung durchführen müssen.
Also es ist natürlich wirklich schwierig, wenn ich jetzt in der Klinik, in der ich selbst behandelt werde, auch arbeite. Das hat bei mir auch schon zu Absagen geführt, weil ich mich jetzt neu beworben habe, wo die gesagt haben, nee, in unserer Klinik können Sie nicht arbeiten. Das gäbe Interessenkonflikte. Aber auf jeden Fall muss das jeder für sich selber entscheiden, was der richtige Weg ist. Ich habe auch den Umweg gemacht, als ich damals wirklich diese 8 Jahre Achterbahn gefahren bin und mir gar nichts mehr zugetraut habe, weil die Phasen trotz Behandlung immer wieder kamen. Und da habe ich als technische Hilfskraft gearbeitet, habe wirklich Teller gewaschen, Toiletten geputzt, habe aber gemerkt, ich bin damit im Kopf überhaupt nicht ausgelastet. Na, ich kann das machen, wenn die Umgebung stimmt, wenn die Kollegen nett sind, aber es hat mich einfach im Kopf und sozial nicht gefordert. Ich wollte von Anfang an Krankenschwester sein und habe dann tatsächlich studiert, Pädagogik studiert und habe auch 2 Jahre in einer Kirchgemeinde als Pädagogin gearbeitet, habe aber gemerkt, dass diese Arbeitszeiten, das ist ja dann der Freizeitbereich, jeden Nachmittag mit fremden Kindern unterwegs, meine eigenen nicht mehr gesehen. Das war nicht meine Vorstellung von Familie. Und da kam dann ein Angebot dazwischen, Minijob in einer Reha-Klinik. Und da habe ich halt gedacht, okay, bewirbst du dich? Und habe auch diesem Pflegedienstleiter damals gesagt, mich offen beworben und habe gesagt, okay, ich bin bipolar und bin jetzt stabil eingestellt. Möchte gerne wieder in der Pflege arbeiten. Und der hat tatsächlich eine Stelle für mich gebastelt und hat damals mit festen Arbeitszeiten, mit festen Diensttagen, also ganz toll. Und das war ein echter Glückstreffer, muss ich sagen. Und da bin ich wieder in die Pflege reingekommen.
Wenn man in diesem Behandlungsprozess drin ist, also selbst als Patient, als Patientin, kriegt man dann häufig zu hören, naja, dann denken Sie doch mal über einen Berufsausstieg nach, weil das kann sicherlich nicht das Gute sein. Also vom professionellen Netzwerk, dass man da auch merkt, der ist noch ein großes Stigma, oder ist das eher kein Thema?
Also das Stigma ist riesengroß, gerade im Gesundheitswesen. Und dass man jetzt gesagt kriegt, du solltest aussteigen, weiß ich nicht, ob das das größte Problem ist. Ich denke, es haben einige in unserem Referat die Entscheidung getroffen, den Beruf zu wechseln, was ganz anderes zu machen. Und einige haben gesagt, nee, ich möchte genauso, wie ich bin, im System bleiben und möchte arbeiten und muss mir zum Beispiel eine Stelle suchen, wo ich nicht so viele Nachtdienste machen muss. Man kann auch auf Attest sozusagen sich schreiben lassen, dass man keine Nachtdienste machen muss, sozusagen nur im Tagdienst arbeitet. Aber wenn man zum Beispiel in eine Praxis geht oder in eine Tagesklinik, wo sowieso keine Nachtdienste anfallen, dann ist das auf jeden Fall was, was leichter möglich ist, mit der Erkrankung, mit den Medikamenten zu bewältigen.
Das heißt, du würdest generell die Empfehlung auch nochmal abgeben, sich nicht den Berufswechsel primär in den Vordergrund zu stellen, sondern zu fragen, wie kann ich vielleicht die Arbeitsbedingungen etwas verbessern, sodass das besser funktioniert.
Genau, also dass dieses Stressding einfach besser funktioniert, das Schichtdienst oder Sachen sind ja oft ein hoher Stressfaktor. Da kann man tatsächlich einiges tun und heutzutage ist ja überall Pflegenotstand, Ärzte werden gesucht, überall. Dann sind die Arbeitgeber auch eher bereit, Kompromisse einzugehen. Ist allerdings schwierig, im Team zum Beispiel zu kommunizieren, warum mache ich jetzt keine Nächte? Alle müssen Nächte machen, warum du nicht? Und wenn man da nicht geoutet ist und sich dann ständig erklären soll, das ist auch eine blöde Zwickmühle.
Ja. Ja, Katrin, herzlichen Dank für die Inhalt und Einblicke in dieses sensible und sehr wichtige Thema. Hast du noch Bereiche, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, Themen, die wir noch nicht angesprochen haben, Botschaften, die wir nochmal in den Fokus bringen sollten?
Also eine Sache würde ich nochmal in den Fokus nehmen und es ist dieses Outing am Arbeitsplatz. Da sollte jeder wirklich sehr gut überlegen, was er tut, wann er es tut. Für viele junge Kollegen bringt es keine Pluspunkte, wenn die sich sofort outen, weil die dann oft in der Karriereleiter nicht weiterkommen. da ist es echt wichtiger zu sagen, es funktioniert bei mir nicht, kann ich bitte diese und jene Arbeitsbedingungen haben oder so und so zu versuchen, sozusagen klar zu kommen. Es gibt auch Kollegen, die zum Beispiel Dauernachtdienst machen. Also genau das Gegenteil von dem, was ich vorhin gesagt habe, weil es einfach ihr Rhythmus ist. Und weil sie sich daran gewöhnt haben und dann läuft es. Oder ich weiß, eine Kollegin, die arbeitet in einer Notfallambulanz, wo ja wirklich immer Stress ist und immer volle Belastung. Und ich sage, wenn ich das nicht habe, ist das Leben für mich zu langweilig. Kann ich nicht. Ja. Und selbst wenn man also den Job als Pflegender, als Arzt nach einer Auszeit wieder ausübt, dann ist vor Kollegen, vor Vorgesetzten, wenn man das offen gesagt hat, eine gewisse Diskriminierung oder einfach die Integration nicht mehr da, wie es früher war. Eine Kollegin, die hat jahrelang viel gearbeitet und ist einfach bei der Beförderung jedes Mal übergangen worden. Für die war dann sozusagen der Punkt, wo sie gesagt hat, ich gehe ins Ausland, ich wandere aus, da komme ich weiter. Ne? Und dieser Stempel, eine psychische Erkrankung zu haben, der sitzt so fest, dass jemand, der psychisch krank ist, unzuverlässig ist, wenig belastbar oder im einfachsten Fall einfach nur komisch. Ne? Also das ist so drin. Und diese subjektive Bewertung auf Mängel, dass man halt sagt, der kann das nicht, der kann das nicht, der kann das nicht, ohne zu sehen, was derjenige kann und vielleicht sogar besser kann, durch die ganze Geschichte, das ist was, was den Selbstwert und auch dieses Fremdbild total belastet.
Ja, es sind wahrscheinlich auch die vielen subtilen Kleinigkeiten, die man dann im Alltag plötzlich merkt. Du hattest ja gesagt, in der Karriereleiter übergangen, das sind ja so große Momente, wo man dann merkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und es gibt wahrscheinlich auch viele kleine ausgrenzende Symbole, die mir dann zeigen, okay, also bei den Kollegen bin ich nicht mehr so anerkannt, bei den Kolleginnen und Kollegen bin ich nicht mehr so anerkannt. Und das sorgt ja auch immer für einen fortwährenden Konflikt. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht eine gute Variante ist, direkt auch offen darüber zu sprechen. Dass man also sich überlegt, ja, wie gehen wir damit um, wenn man geoutet ist, also zwischen Führungskraft zum Beispiel und den Betroffenen zu überlegen, naja, gibt es denn Dinge, die angepasst werden müssen? Wie siehst du dich in Fragen der Karriereentwicklung? Ist es bei dir eher so, dass du ein bisschen Entlastung brauchst oder möchtest du trotzdem deine beruflichen Ziele, die du entwickelt hast, weiterverfolgen? So etwas, ne? Und dann erstmal zu gucken, welche Vorstellung hat derjenige und wie lässt sich das irgendwie einpassen mit den betrieblichen Prozessen? Ich hoffe, ich habe mich irgendwie klar ausgedrückt, aber wäre das so? Wäre das eine gute Empfehlung oder?
Also Kommunikation ist natürlich wirklich das A und O. Kommunikation mit Arbeitgebern, Kommunikation mit Kollegen, selbst wenn ich mich nicht oute, mit den Leuten in Verbindung zu bleiben, über Sachen zu reden, wenn Fragen gestellt werden, sich da sozusagen ein Stück weit zu erklären. Da muss man gar nicht sagen, ich bin psychisch krank. Da reichen wirklich so eine Aussagen wie, das kann ich eben nicht. Oder ne, also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Für mich war dieses offene damit umgehen, dieses Outing, was ich tatsächlich erst in den letzten Jahren bei der DGBS dann gemacht habe, der volle Gegensatz zu diesem Schweigen müssen. Als Kind war klar, wir mussten schweigen. Jeder im Dorf wusste, dass meine Mutter verrückt ist, aber niemandem hätten wir sagen dürfen. Ne? Also das war dieses komische. Ne, und unter diesem Schweigen müssen, da habe ich, weiß ich nicht, so viele Jahre gelitten, weil ich so eigentlich von Grund auf ehrlicher Mensch bin und dann zu lügen oder andere Leuten eben nicht zu antworten, das hat mich richtig belastet. Und ich war schockiert, dass tatsächlich Menschen, nachdem ich mich geoutet habe, mich auf einmal nicht mehr gegrüßt haben. Aber die meisten kamen bewundernd, selbst Nachbarn oder Anwohner an der Straße, die den Artikel in der Zeitung gelesen haben. Oh, ich habe sie gesehen, sie waren in der Zeitung und was sie da geschrieben haben, toll. Also da sind die Rückmeldungen dann eher positiv. Und einige berichten dann sogar von eigenen psychischen Erfahrungen, also Erfahrungen mit psychischen Problemen, wenn man das Fass mal aufgemacht hat sozusagen und gesagt hat, ich habe das, dann kamen die auf einmal, ja, und ich bin auch depressiv und ich kenne das, ne, wo man so sagt, vorher hat keiner was gesagt und dann, also ich gehe auch davon aus, wenn das üblich wäre, dass man über so eine psychische Erkrankung spricht, wie über ein gebrochenes Bein. Dass man sagt, ich bin jetzt 4 Wochen manisch, ich bin jetzt krank. Oder, ne, es ist so eine Geschichten. Wenn das, dann würden noch viel, viel mehr Leute sich outen und zugeben. Ne, wenn das ohne einen Wertverlust, ohne ein Problem möglich wäre, über sowas einfach zu sprechen, so wie man mit anderen übers Wetter redet, dann glaube ich, würde man feststellen, dass ziemlich viele Leute im Gesundheitswesen betroffen sind, weil dieser Stressfaktor natürlich auch für Suchterkrankungen, für Depressionen und andere Geschichten ein Boden ist.
Ja, Katrin, wunderbar. Dankeschön für deine Einblicke. Falls du noch etwas hast, ergänz gerne noch. Ich bedanke mich recht herzlich für das Thema und auch immer wieder den Mut. Du hast ja gesagt, es ist schon ein bisschen her, dass du dich geoutet hast. Aber ich glaube, jedes Mal gehört etwas dazu, das eben auch anderen gegenüber zu erzählen. Und ja, dafür bedanke ich mich recht herzlich für all das. Ja, du hast das Schlusswort.
Vielen Dank. Ja, vielleicht noch eine ganz kleine Geschichte, was mir tatsächlich in meinem Alltag total geholfen hat. Das waren so eine Therapien, die gar nicht mal fest verordnet sind. Zum einen bin ich selber auf so eine Sportgruppe gestoßen. Das nennt sich Aroa. Da wird Kung Fu mit Entspannung verbunden. Und das ist eine total geniale Kombination. Innerhalb von 8 Zählzeiten ist die Hälfte Anstrengung, die Hälfte Entspannung. Und da lernt man so total genial, auch im Alltag dann einfach in schwierigen Situationen einmal kurz durchzuatmen, wegschieben, alles wieder okay. Das war ein ganz tolles Ding oder auch so Atemübungen, ne, wo man wirklich durch dieses einfache bei sich ankommen und so wieder runterkommt und in Situationen, wo man selber halt auch belastet ist oder in Stress ist, einfach da einen Ausweg schaffen kann. Also das ist was mir auch immer sehr gut geholfen hat und das ist auch so ein ganz wichtiges Ding, diese Selbstfürsorge, dass man eben über die Jahre mit der Erkrankung merkt, was brauche ich, was kann ich, die eigenen Grenzen festsetzt und immer wieder checkt, geht noch was oder nicht und auf sich aufpasst und eben gut dafür sorgt, dass man regelmäßig schläft oder irgendwelche Sachen für sich tut, die man gerade braucht.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und damit ja, würde ich sagen, schließen wir auch den Beitrag, nämlich mit dem Satz, passt auf euch aus da draußen und verliert euch selbst nicht aus dem Blick. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.